Make Bitcoin Great Again? Donald Trump hat im Wahlkampf versprochen, die USA zur weltweiten Krypto-Hochburg zu machen. Kaum war er gewählt, ging der Bitcoin durch die Decke. Kann die Kryptowährung in Zukunft sogar den Dollar als globale Leitwährung ablösen? Das besprechen wir mit NDR-Wirtschaftsexperte Nicolas Lieven. Er erklärt uns, wie Elon Musk seine Finger im Spiel hat und ob es jetzt noch eine gute Idee ist, ins Bitcoin-Game einzusteigen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 2. Dezember. Hallo Nicolas.
Hi, grüß dich.
Der Bitcoin boomt. Und dass dieser Bitcoin-Kurs jetzt so in die Höhe schießt. Nicolas, du als Wirtschaftsjournalist, hast du das kommen sehen?
Ich habe es ehrlich gesagt so gar nicht kommen sehen. Also ich habe mich schon länger damit befasst, schon vor Jahren. Ich bin dann irgendwann mal zu so einem Treffen gegangen, zu so einem Bitcoin-Treffen von so, ich sag mal so Nerds. Das waren mehr so junge Typen, die total fasziniert waren vom Bitcoin. Und ich war dann da, das war so eine Art Kneipe in Hamburg. Und da habe ich mir das angeschaut. Und die waren, wie gesagt, alle völlig Feuer und Flamme dafür. Und ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen. Und ich kann mich daran erinnern, dass die total fixiert waren und auch in ihrer Bubble waren und sich eben darüber unterhalten haben, über Blockchain und Mining und wie das alles läuft und dass es die ganze Welt verändern wird.
Wann war das, als du auf diesem Treffen warst?
Ja, das war so 2016 und ich habe mir auch bei diesem Treffen dann gesagt, Freunde, das ist total schön, dass ihr da so euphorisch seid, aber aus meiner Sicht wird das nie was. Und zu dem Zeitpunkt, Achtung festhalten, kostete der Bitcoin irgendwie 700 oder 800 Euro und das war's. Und da habe ich gedacht, nee, Freunde, und jetzt 90, 100.000. Wäre ich da mal eingestiegen, habe ich nicht gemacht.
Jetzt hat sich der Wert des Bitcoin extrem gesteigert. Allein seit Anfang des Jahres mehr als verdoppelt. Erklär uns mal, warum hat der Bitcoin in den letzten Monaten so krass zugelegt?
Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, aber so einer der Hauptgründe war, dass man in den USA Bitcoin-Fonds zugelassen hat.
Die US-Börsenaufsicht hat die ersten Bitcoin-Fonds genehmigt. Privatpersonen und institutionelle Anleger in den USA können ab sofort in solche börsengehandelten Fonds mit der Kryptowährung Bitcoin investieren.
Die US-Finanzindustrie spricht von einem Meilenstein und hofft auf einen Geldregen. Der Bitcoin reagierte heute zeitweise mit einem Kurssprung in Richtung 50.000 Dollar.
Das ist ja bei ganz vielen so gewesen, dass sie Bitcoin zwar sich angeguckt haben, die Kursentwicklung angeguckt haben, aber dann überlegen, wie steige ich denn da ein? Wie spiele ich denn bei diesem Spiel mit? Und sehr viele haben davor so schon zurückgeschreckt, sich irgendwie bei einer Kryptobörse anzumelden. Die haben einfach den normalen Weg in Anführungszeichen gesucht. Und dafür sind diese Fonds tatsächlich in den USA so ein Türöffner gewesen, dass man einfach sagt, so Freunde, jetzt könnt ihr mitspielen beim Spiel, ganz normal mit eurem üblichen Depot. Ihr könnt ihr in einen Fonds einsteigen.
Was ist jetzt genau der Unterschied von dem Bitcoin-Fonds zum Bitcoin vorher?
Also der Punkt ist, erstens, wenn du einen Fonds kaufst, sind da ja normalerweise in normalen Aktienfonds sind ganz, ganz viele Aktien drin. Da streust du das Risiko breit auf viele, viele verschiedene Aktien und kaufst eben diesen einen Fonds und kannst dann irgendwie partizipieren. So diese Bitcoin-Fonds, die es in den USA gibt, die partizipieren quasi, je nachdem wie sie aufgelegt sind, aber üblicherweise 1:1 mit der Kurssteigerung von Bitcoin. Aber der Punkt ist einfach, du kannst eben mitspielen beim Spiel ohne Bitcoin tatsächlich zu besitzen. Das ist das Wichtige. Also die Leute müssen nicht Bitcoin kaufen, um am Spiel teilzunehmen, sondern stecken ihr Geld einfach in diesen Fonds. Aber um Bitcoin zu kaufen, das geht eben nicht mit deinem ganz normalen Depot, sondern da musst du halt an der Kryptobörse sein oder brauchst Broker. Das brauchst du halt in diesem Teil nicht. Und damit haben einfach viele Anleger, die sich interessiert haben für den Bitcoin, plötzlich eine Möglichkeit gehabt, ohne, ich sag mal, vom Sessel aufzustehen, das machen, was sie immer machen, nämlich ihr Geld zu nehmen und in den Fonds zu stecken. In der Zwischenzeit haben wir, glaube ich, so um die 12 Fonds, die da kursieren. Aber der größte von BlackRock, ist vielen bestimmt bekannt, Rieseninvestmenthaus, der hat richtig, richtig Zulauf in der Zwischenzeit. Man sagt ungefähr 34 Milliarden Dollar schwer. Alleine dieser Fonds hat auch den größten Goldfonds von BlackRock übertrumpft in der Zwischenzeit. Den Goldfonds gibt es schon seit gut 20 Jahren. Also wie gesagt, der Zulauf ist einfach immens. Und dann muss man wissen, mit jedem Investment in diesen Fonds muss BlackRock das quasi hinterlegen. Ich sage es mal vereinfacht ausgedrückt, muss quasi Bitcoin tatsächlich hinterlegen für jedes Investment in den Fonds. Und das heißt, die Nachfrage steigt einfach immens und das hat so richtig getrieben. Und so einen richtigen Kursanstieg haben wir eben auch nochmal gesehen, als dann die Wahl anstand in den USA und Donald Trump da gewonnen hat.
Die Börsen reagieren am Morgen mit Kursgewinnen auf Trumps Triumph. Besonders stark schnellt der Kurs der Tesla-Aktien nach oben und macht Trump-Unterstützer Elon Musk für heute um Milliarden reicher.
Donald Trump bewegt Gemüter und Kurse. 40% in nur 3 Wochen. So viel schoss der Bitcoin-Kurs seit der Trump-Wahl in die Höhe.
Warum hat ausgerechnet die Wahl von Donald Trump dem Bitcoin so einen Schub verpasst?
Da muss man ein bisschen zurückgehen. Donald Trump war auf einer großen Kryptoveranstaltung, einer Kryptokonferenz.
Hello, Bitcoiners. Thank you very much. Hello, it's good to be with you.
Und da hat er all diesen Krypto-Fans gesagt, ich bin euer Krypto-Präsident und wenn ich ans Ruder komme, dann mache ich die Tür auf.
I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world and we'll get it done.
Das heißt, wir werden die Zügel locker halten, keine so scharfe Regulierung, was das angeht.
I want America to be the nation that leads the way and that's what's going to happen.
Wir werden ganz viel machen, um den Bitcoin nach vorne zu bringen und wir werden auch die Posten entsprechend besetzen.
We're gonna let it grow. We're gonna let it grow. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new.
Der Chef der Börsenaufsicht hat jetzt vor wenigen Tagen angekündigt, dass er aufhört, sobald Donald Trump ins Weiße Haus einzieht.
I didn't know he was that unpopular.
Und da haben eben schon mal ganz viele sich in Stellung gebracht und gesagt, bah, wenn der ans Ruder kommt, dann gibt's einen richtigen Schub. Und dann wurde er gewählt. Und seitdem, wie gesagt, in Erwartung, in freudiger Erwartung dessen, was da möglicherweise dann kommt mit Amtsantritt, sind eben alle im Augenblick dabei, da kräftig zu investieren, weil man sich davon verspricht, dass es nochmal so einen richtigen Schub gibt.
Also Trump verspricht im Wahlkampf, er will die USA zum Bitcoin-Zentrum machen. Hat er auch gesagt, wie er das machen will?
Der Punkt, wo die Hoffnung im Augenblick drauf liegen, ist, dass die USA sich eine Art Währungsreserve anlegen mit Bitcoin.
I am announcing that if I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin.
Das hieße nichts anderes, als dass die amerikanische Notenbank für hunderte Milliarden Dollar vielleicht noch viel, viel mehr eben Bitcoin am Markt kaufen würde und die einfach, ich sag mal vereinfacht, in den Tresor legt und wartet, wie sich der Kurs weiterentwickelt.
This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile.
Das ist das, worauf im Augenblick alle setzen, dass es möglicherweise in den USA diese Währungsreserve gibt aus Bitcoin.
I will be the pro-Bitcoin president that America needs and our citizens deserve.
Nun kann man fragen, was Donald Trump davon hat. Aus meiner Sicht, und das kann ich jetzt nicht belegen, und das sehen andere auch ganz anders, ich glaube, dass es diese Währungsreserve in Bitcoin nicht geben wird. Ich halte das für nahezu ausgeschlossen, aber ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren.
Warum hältst du das für nicht so erfolgsversprechend?
Also wenn Donald Trump Präsident wird und dann kauft man plötzlich Währungsreserven mit Bitcoin und investiert möglicherweise 1 Billion Dollar. Und dann sehen wir das beim Bitcoin, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, nämlich große Volatilität, große Kursschwankungen, plötzlich Einbrüche, weil es Vertrauensverluste gibt, was auch immer. Und dann ist diese Investition plötzlich nicht mehr 1 Billion Dollar wert oder die erhofften dann Kurssteigerung, sondern genau das Gegenteil passiert und plötzlich ist die Währungsreserve nur noch 100 Milliarden wert oder noch weniger, dann gerät so ein Präsident massiv unter Druck und das kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich auf dieses Risiko einlässt und zwar ein Risiko, das ganz schnell natürlich kommen kann. Wir haben solche Kurseinbrüche in der Vergangenheit immer und immer und immer wieder gesehen.
Musik. Heftige Kursschwankungen sind also gar nicht gut für eine sogenannte Währungsreserve. Nikolas, erklär bitte nochmal, inwiefern unterscheidet sich die Währung Bitcoin von den klassischen Währungen?
Ja, also Bitcoin unterscheidet einfach von den in Anführungszeichen klassischen Währungen wie Dollar und Euro, dass er eben nicht zentral gesteuert wird und auch nicht zentral ausgegeben werden kann. Sprich Notenbanken, die in Anführungszeichen drucken einfach nach, wenn nochmal Geld gebraucht wird, wenn Kredite aufgenommen werden müssen. Beim Bitcoin ist das komplett anders, begrenzt irgendwann mal auf 21 Millionen Stück, dauert allerdings noch um die 140 Jahre, bis sie da sind. Aktuell sind es, glaube ich, 19,7 Millionen, die unterwegs sind. Da kann auch nichts mehr nachgedruckt werden, sondern wenn die mal da sind, dann war es das denn auch. Und vor allen Dingen nicht zentral gesteuert, sondern alle Bezahlvorgänge, alles, was passiert mit Bitcoin, wird quasi über das Netzwerk überwacht. Es sind ganz, ganz viele Computer, vereinfacht gesagt, dort angeschlossen in diesem Netzwerk und alle Transaktionen, alles, was mit Bitcoin passiert, wird parallel von allen, die dort im Netzwerk eben unterwegs sind, überwacht und deswegen dezentral gesteuert und deswegen heißt es auch immer fälschungssicher. Einen einzelnen Computer kannst du manipulieren, zwei vielleicht auch noch, aber alle Computer kannst du halt nicht manipulieren, von daher besonders sicher. Die Technik dahinter ist schon auch ein bisschen faszinierend, das kann man gar nicht anders sagen.
Bitcoins sind auf 21 Millionen begrenzt. Aber die Kryptowährung, die wird ja nicht in Münzen geprägt oder als Geldschein gedruckt. Erklär bitte nochmal, wo kommen Bitcoins her?
Das ist einfach nichts anderes als Rechenleistung, die da quasi investiert wird ins System, um eine sogenannte Blockchain zu erstellen. Das heißt, alle Vorgänge, die stattfinden in diesem kompletten Netzwerk, werden da erfasst und werden quasi aneinandergereiht. Das muss man sich vorstellen wie ein dickes Buch, das immer und immer und immer dicker wird. Und da gibt es eben Zentren, Rechenzentren, die genau das tun, die alles erfassen, die diese Blockchain dann neu erstellen. Und dazu gibt es auch noch bestimmte Aufgaben, die zu lösen sind, gibt noch komplizierte Programme. Ich mache es nicht zu kompliziert. Der Punkt ist, das ist das sogenannte Mining. Das heißt, es gibt bestimmte Standorte, da werden eben all diese Vorgänge gespeichert, die Blockchain neu erstellt und so weiter und so weiter. Und am Ende des Tages braucht wahnsinnig viel Strom, gibt es als Belohnung dafür neue Bitcoin und das ist das sogenannte Mining.
Und tatsächlich ist der Bitcoin ja auch ein anonymes Bezahlsystem. Stand deswegen auch öfter mal in der Kritik, dass es ein Bezahlsystem für Kriminelle und ihre Machenschaften ist. Was macht den Bitcoin als Bezahlsystem eben so anders als Geld?
Also wenn du zum Bäcker gehst und mit Bargeld ein Brötchen kaufst, dann nimmst du einen Euro aus deiner Geldbörse und bezahlst den Bäcker dafür und dann ist einfach Bargeld von A nach B und das war's. Keiner kriegt was davon mit, keiner muss es genehmigen, du machst es einfach. Wenn du im Online irgendwas kaufst für 10 Euro und du drückst aufs Knöpfchen, dann fließt das Geld erstmal noch nicht, sondern dann erteilst du einen Auftrag und der geht zu irgendeinem Bezahldienst, zu einem Abwickler, geht möglicherweise über eine Kreditkartenfirma oder über deine Bank und die schaut, gebe ich das frei, gebe ich das nicht frei, dann werden dann deine Daten erfasst und gespeichert und so weiter und so weiter. Das passiert, wenn man normalerweise online bezahlt. Bitcoin ist so, dass du Bitcoin bei dir auf dem Computer hast oder auf deinem Handy in einer sogenannten Wallet, also es ist nichts anderes als eine Geldbörse, eine digitale, und dann verschickst du quasi Bitcoin irgendwo anders hin und zwar im Bitcoin-Netzwerk. Da ist kein Bezahldienstleister dabei, keine Bank dabei, keine Kreditkartenfirma dabei. Nirgendwo werden deine Daten erfasst. Das geht wahnsinnig schnell und es ist wahnsinnig günstig. Also von daher ist dieses System schon völlig neuartig und deswegen sagt man auch, das ist wie Bargeld, nur eben über alle Grenzen hinweg und wie gesagt, sehr, sehr schnell und ohne Datenerfassung.
Und das ist ja auch das, was den Bitcoin von anderen Kryptowährungen unterscheidet, oder?
Bitcoin ist einfach die Ur-Kryptowährung oder die Ur-digitale Währung. Und dieses Bezahlsystem, das dahinter steht, macht Bitcoin auch tatsächlich so einzigartig. Es gibt ein paar andere Kryptowährungen, die haben auch noch so Strukturen. Aber Bitcoin ist besonders, was dieses komplette System dahinter angeht. Und macht den Bitcoin natürlich nicht nur zur Ur-Kryptowährung, sondern auch zur Leitwährung, ganz klar.
Aber ich frage mich jetzt so ein bisschen,
Ist es dann nicht einer Kursschwankung unterlegen? Also, wenn ich mir jetzt einen Kaffee kaufe, dann muss ich ja wissen, wo der Bitcoin steht, oder?
In der Tat, das ist dann tatsächlich auch so. Das wird dann quasi vom System umgerechnet, da wird der aktuelle Kurs genommen und dann wird eben dieser Kaffee dann mit Bitcoin letztendlich bezahlt. Aber das ist das ganz große Problem natürlich beim Bitcoin. Es kann sein, dass du Bitcoin bekommst, dass du Bitcoin dann in deiner Wallet, also in deiner digitalen Geldbörse liegen hast und plötzlich gibt es Kursschwankungen und dann hast du deinen Kaffee gekauft für ein paar Cent und der Gegenüber hat den Bitcoin gehalten und entweder macht er großen Gewinn damit oder auch großen Verlust. Kann beides passieren.
Woran bemisst sich denn der Wert des Bitcoin? Also was bestimmt überhaupt diesen Kurs?
Das ist eine wirklich entscheidende Frage. Im Augenblick bestimmt der Markt den Kurs, nämlich Angebot und Nachfrage. Und weil wir gerade eben große Nachfrage haben, wird der Kurs so nach oben getrieben von Bitcoin, weil wir, wie gesagt, weil viele Leute Bitcoin haben wollen und die Anzahl ist einfach begrenzt. Es gab mal einige, die haben gesagt, naja, der wahre Wert liegt ja im Prinzip darin, wie viel Strom ich aufbringen muss beim Mining, um Bitcoin tatsächlich am Ende des Tages zu erhalten oder zu schürfen.
So, ja, denn das kostet ja was. Ne? Die Energie kostet was, um diesen Bitcoin zu schürfen, also quasi herzustellen.
Exakt. Die Energie kostet Geld und dann heißt es eben, haben einige mal gesagt, lass uns das mal so machen. Ja, aber dann gibt es natürlich Rechenzentren, die arbeiten mit erneuerbaren Energien, bei denen kostet der Strom am Ende des Tages nicht viel oder gar nichts. Und andere, die meinen mit Kohle und mit Gas, da sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Also ganz, ganz schwierig festzustellen. Es gibt einige, die sagen, Mensch, lass uns doch das Netzwerk dahinter nehmen. So wie wir bei X oder bei Facebook ein Netzwerk haben, haben wir es ja auch bei Bitcoin. Lass uns das Netzwerk nehmen und das in irgendeiner Form bewerten und dann auf Bitcoin umrechnen. Aber du merkst schon, es ist schwierig, man kann es ehrlich gesagt, wenn man ehrlich ist, gar nicht wirklich feststellen. Und von daher, im Augenblick gibt es keinen fairen Wert. Im Augenblick gibt es das, was der Markt macht aus Angebot und Nachfrage.
Das klingt für mich nach einem Spekulationsobjekt, oder?
So ist es im Augenblick auch. Und das ist auch der Eindruck, den man gewinnen kann am Markt, dass viele Leute den Bitcoin eigentlich gar nicht sehen als Währung oder als Bezahlmittel. Und viele, glaube ich, auch gar nicht wirklich hinter die Kulissen schauen, sondern einfach sagen, hier gibt es ein Spekulationsobjekt. Das könnten auch Turnschuhe oder Aktien oder sonst irgendwas sein. Hier gibt es ein Spekulationsobjekt, das gewinnt fast täglich an Kurswert dazu. Da möchte ich irgendwie mitspielen, da möchte ich dabei sein. Aber ehrlich gesagt, die Anwendungsmöglichkeiten für Otto-Normalverbraucher, die halten sich im Augenblick schon sehr in Grenzen. Ich halte das Bitcoin-System für eigentlich eine gute Idee, weil es eben auch Leuten ermöglicht zu bezahlen, die sonst möglicherweise kein Konto bekommen hätten oder die Schwierigkeiten hätten, beim Kreditkartenunternehmen anzukommen, PayPal irgendwie ein Konto zu kriegen und so weiter. Also sehr viele können quasi das nutzen, auch über die Grenzen hinweg. Aber ich glaube, dass die meisten sich damit nicht befasst haben und tatsächlich eher die Wertentwicklung sehen, eher das Spekulationsobjekt sehen, als die Möglichkeit, tatsächlich damit zu bezahlen.
An der Stelle machen wir eine Mini-Unterbrechung in eigener Sache. Gefällt euch diese Folge 11KM bisher oder habt ihr vielleicht auch Kritik an unserem Format? Dann füllt doch gern unsere kurze Umfrage aus und lasst uns eure Meinung zu 11KM da. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir wollen euch nämlich besser kennenlernen und erfahren, wie euch 11KM gefällt. Vielen Dank schon mal an alle, die sich die paar Minuten Zeit dafür nehmen. Und jetzt geht's auch schon weiter. Donald Trump, der ist ja nicht der erste Präsident, der sein Land zum Bitcoin-Land machen will. Das wollte vorher schon der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele. Der hat dort schon 2021 den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Wie ist das da gelaufen? Hat der Bitcoin mittlerweile die klassische Währung, den Dollar, abgelöst?
Ich war noch nicht in El Salvador, aber ich weiß, dass es da tatsächlich so ist, dass man auswählen kann, wenn man zahlen muss. Entweder man zahlt in Dollar in der Regel oder man zahlt eben in Bitcoin. Nur, was da auffällig ist und was ich auch immer wieder höre und auch von Leuten höre, die da waren, die sagen einfach sehr häufig ist es so, dass wenn man in Bitcoin bezahlt, dass dann ziemlich zügig umgeswitcht wird auf Dollar, weil die Volatilität, also die Schwankung ist einfach so groß. Und man darf eben nicht vergessen, El Salvador, da liegt so der Durchschnitt Durchschnittsverdienst bei 10% von dem Verdienst, den wir hier haben. Und die können sich's einfach nicht leisten, mit so großen Schwankungen zu leben. Die müssen ihr Leben ja auch irgendwie bezahlen und finanzieren. Und das ist da ein ganz, ganz großes Problem. Und jetzt sagen viele, ja, aber der Staat hat doch ganz viel dazu gewonnen. Ja, das hätte er, wenn er Bitcoin, die er irgendwie gelagert hat, auch tatsächlich verkauft hätte. Das hat er aber bislang noch nicht gemacht. Das heißt, El Salvador sitzt auf Buchgewinn, weil der Bitcoin gestiegen ist, aber tatsächlich muss er die erstmal realisieren, hat er auch noch nicht gemacht. Und dann kann das alles natürlich auch nach hinten losgehen.
I told you so. Ich habe es euch doch gesagt, twitterte der salvadorianische Staatspräsident triumphierend, der seit 2021 mit öffentlichen Geldern in Bitcoin investiert. Dank des jüngsten Anstiegs der Preise stieg der Wert der Bitcoin-Bestände in El Salvador innerhalb einer Woche um mehr als 100 Millionen US-Dollar. Staatschef Nayib Bukele hat bisher noch kein Bitcoin verkauft. Insofern habe es bisher auch noch keine Verluste und keine Gewinne gegeben. Trotz der Förderung der Kryptowährung durch die Regierung in El Salvador gaben im Oktober nur 7,5% an, Bitcoin für Transaktionen zu verwenden.
Also, in El Salvador hat sich der Bitcoin bislang nicht durchgesetzt und vor allem die Menschen dort haben nicht davon profitiert, wie erhofft. Trotzdem setzt Donald Trump jetzt auf den Bitcoin. Welche Interessen verfolgt er dabei?
Man darf nicht vergessen, Donald Trump war ein ganz, ganz großer Kritiker von Kryptowährungen.
Do you invest in the stock market at this moment?
So not at this moment. Bitcoin, it just seems like a scam. I was surprised.
Und hat immer gesagt, das ist ehrlich gesagt Betrug.
I don't like it because it's another currency competing against the dollar. Essentially, I want the dollar to be the currency of the world.
Da hat er plötzlich seine Meinung geändert. Man kann sich fragen, warum. Möglicherweise ging es um Wählerstimmen. Wer weiß?
Bitcoin is not threatening the dollar. The behavior of the current US government is really threatening the dollar. The danger to our financial future does not come from crypto.
Er war ja bei dieser Krypto-Konferenz und danach hat er auch fleißig Wahlkampfspenden eingesammelt. Man sagt in dreistelliger Millionenhöhe. Und er ist natürlich auch in der Zwischenzeit stark engagiert und zwar auch mit seiner Familie in einem Krypto-Projekt World Liberty Financial. Die haben auch eine eigene Kryptowährung rausgebracht. Kann man zwar nicht großartig benutzen, kostet quasi nur Geld, aber sammeln auch darüber einfach Millionen in der Zwischenzeit ein. Viele sagen, das ist möglicherweise Betrug, weil man damit, wie gesagt, nichts anstellen kann. Nichtsdestotrotz, Donald Trump macht eben aus dem Thema Krypto in der Zwischenzeit relativ viel Geld. Donald Trump hat da in jedem Fall am Kryptomarkt Eigeninteressen.
Wie viel hat eigentlich damit Elon Musk zu tun?
Ich glaube, dass Elon Musk hinter Kryptowährungen und auch hinter Bitcoin eine der treibenden Kräfte ist. Das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, war einer der ersten großen Unternehmenschefs, die gesagt haben, bei mir könnt ihr euren Tesla auch mit Bitcoin bezahlen. Da haben alle noch so ein bisschen die Nase gerumpft. Aber es war, wie gesagt, der Erste, der die Tür aufgemacht hat. Dann gibt es eine Kryptowährung, das ist jetzt mehr so ein Spaß. Ein sogenannter Meme-Coin. Das ist also, wie gesagt, eine Spaßwährung. Damit kannst du gar nicht so richtig was mit anfangen. Das ist der Dogecoin. Das ist irgendwie sein Liebling. Da sagt er immer mal wieder was zu. Dann geht der Kurs mächtig nach oben, weil alle sagen, oh, der Elon Musk hat wieder was zum Dogecoin gesagt und so weiter. Also ist eindeutig ein Freund der Kryptowährung und der Technik, die dahinter steht. Wie gesagt, die Technik ist gut, aber trotzdem muss man da mit sehr viel Skepsis rangehen. Und das ist so ein typisches Beispiel, wie Elon Musk diesen Dogecoin auch nach oben pusht. So ein typisches Beispiel für etwas, was eigentlich nicht großartig was wert ist, aber wo eben die Masse dann draufspringt und einfach zugreift und darauf hofft, dass die Kurse immer weiter und weiter steigen.
Da könnte sich jetzt der ein oder andere fragen, der jetzt zuhört, sollte ich da jetzt noch mitmischen?
Also Punkt 1 ist immer, dass man erstens das verstehen sollte, wo man investiert. Das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. Dann ist der Punkt, dass wir natürlich beim Bitcoin jetzt eine Verdopplung gesehen haben in diesem Jahr, eine Verdreifachung ungefähr binnen eines Jahres. Das lockt einen natürlich an. Aber es gibt auch andere Aktien zum Beispiel, die sich ausgesprochen gut entwickelt haben. Von daher muss es der Bitcoin jetzt nicht zwingend sein. Und dann ist für mich persönlich der ganz große Haken, dass der Bitcoin Bitcoin einfach so stark gestiegen ist und in der Vergangenheit so volatil war, so große Ausschläge hatte nach oben oder unten, dass es tatsächlich auch ein Risiko ist. Auch ich weiß, bei YouTube und überall gibt es Videos von Leuten, die sagen, der Bitcoin wird bei 100.000 Dollar nicht stoppen, der wird auf 1 Million gehen. Ich habe neulich gehört, 1 Milliarde pro Bitcoin. Ja, solche Prognosen gibt es und ich kann gar nicht ausschließen, dass der Bitcoin noch weiter steigt. Dann nehme ich, wenn mehr Anleger noch sagen, ich probiere es einfach aus oder ich habe einfach Angst, was zu verpassen und ich investiere einfach da rein. Aber das ist schon auch mit einem großen Risiko verbunden. Das muss man sich einfach klar machen.
Okay, also eine risikoreiche Anlage, das sollten Anlegerinnen und Anleger wissen. Inwiefern könnte denn so eine Währung, die parallel zu herkömmlichen Währungen existiert und an Wert gewinnt, eigentlich auch ein Problem werden?
Das Problem bei Bitcoin ist nicht, dass ein paar Leute reich werden. Das Problem an Bitcoin ist eher, dass wir, sofern sich diese Währung, ich möchte nicht sagen durchsetzt, aber doch stärker etabliert, dass wir bei Bitcoin einfach Konzentrationen haben können. Nehmen wir Elon Musk. Wenn der großer Bitcoin-Fan ist, im Augenblick ungefähr 330 Milliarden Dollar schwer, der allein könnte sich ungefähr 3 Millionen Bitcoin leisten zum aktuellen Kurs. Heißt, der hätte einfach massiven Einfluss auf die komplette Bitcoin-Welt. Der würde nämlich ungefähr 15% aller Bitcoins, die da draußen sind, halten. Das ist tatsächlich einfach eine Machtkonzentration, die man unterm Strich nicht haben will.
Und Nikolas, kannst du dir vorstellen, dass der Bitcoin irgendwann mal klassische Währungen wie Dollar oder Euro verdrängt?
Ich bin von der Technik überzeugt. Ich glaube auch, dass es tatsächlich die Tür öffnet für Anwendungen, die wir bisher noch nicht hatten, dass auch Leute, die in Ländern leben, die kein Konto bekommen, dass die quasi damit auch online bezahlen können, dass also sowas stattfinden kann. Aber die große Idee, die dahinter steckt, die kann ich halt einfach nicht teilen, nämlich, dass Bitcoin irgendwann Euro, Dollar und alle anderen Währungen ablösen wird und irgendwann es auf dieser Welt nur noch Bitcoin gibt. Und das glaube ich deshalb nicht, weil dahinter auch die Idee steht, erstens, es darf keine Kredite mehr geben. Wenigstens keine Kredite, die man irgendwo aufnehmen kann bei irgendwelchen Banken. Sondern die Idee ist, dass dann auch Staaten oder Leute, die investieren wollen, Unternehmen bei der Bitcoin-Community um Kredite werben. Da sage ich dir gleich, wenn es dann so eine Machtkonzentration gibt, zum Beispiel, dass wir einen ganz Reichen haben, der sehr viele Bitcoin hat, der entscheidet letztendlich, ob Straßen saniert werden oder nicht, also ausgeschlossen. Dann die Bitcoin-Community glaubt, dass man keine Steuern mehr bezahlt, wenn Bitcoin mal da sind. Lässt sich das ein Staat gefallen? Nee, lässt er nicht. Und deswegen glaube ich, dass Bitcoin am Ende da sein werden, dass sie genutzt werden, dass der Bitcoin nicht verschwinden wird. Aber ich bin der Überzeugung, dass die Kurse deutlich zurückkommen werden. Und wie gesagt, ersetzen von Euro und Dollar sehe ich nicht.
Danke, Nikolas.
Ja, nichts zu danken. Hat mich gefreut. Tschüss.
Nikolas Lieven berichtet für die Tagesschau über die aktuellen Wirtschaftsthemen und auch bei 11KM ist er ein regelmäßiger Gast. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wie der Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel El Salvador verändert hat, dann verlinken wir euch eine 11KM-Folge, in der wir uns genau damit beschäftigt haben, nochmal in den Shownotes. Apropos reich werden mit Krypto, im Podcast Crypto Queen geht es um einen spannenden Finanzkrimi über eine Frau, die es mit einem gigantischen Schneeballsystem geschafft hat, Millionen von Investoren zu locken. Der Podcast erzählt von ihrem steilen Aufstieg, ihrem dramatischen Fall und ihrem mysteriösen Verschwinden. Crypto Queen hört ihr in der ARD Audiothek, den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Autor dieser 11KM-Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Marc Hoffmann. Produktion Jan Stahlmann, Jonas Teichmann und Laura Piterno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann reden wir hier über Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Die Politikerin gilt als rechtsradikal, gibt sich international aber moderater als gedacht, als Brückenbauerin zwischen Italien, Europa und jetzt auch zu Elon Musk. Währenddessen geht sie in Italien immer stärker gegen Minderheiten vor. Welche Strategie steckt hinter den vielen Facetten von Giorgia Meloni? Darüber sprechen wir morgen.